Denk mal kurz an die Person, die dich in letzter Zeit am meisten zur Weißglut getrieben hat.
Oh ja, da hat wahrscheinlich jeder sofort jemanden im Kopf.
Genau. Also vielleicht der Kollege, der dich sabotiert oder, naja, der Partner, der dich einfach nicht versteht. Was wäre, wenn ich dir sage, dass diese Person laut einer ziemlich wilden Synthese aus Quantenphysik und uralter Mystik eigentlich überhaupt nicht existiert?
Das ist eine ziemlich gewagte Ansage, direkt zum Start.
Absolut, aber es wird noch verrückter, dass dieser Mensch buchstäblich nur ein ungelöster Geometriefehler in der Architektur deines eigenen Gehirns ist.
Wahnsinn!
Wir haben heute für diesen Deep Dive einen riesigen Stapel an Notizen und Originalmanuskripten vor uns liegen, der halt alles, was du über deine Realität zu wissen glaubst, komplett auf den Kopf stellt.
Ja, und das Material ist wirklich massiv. Es geht um dieses Konstrukt namens Gewahrsamkeit.
Richtig. Und das zieht quasi eine direkte Linie von C.G. Jungs Tiefenpsychologie über die lurianische Kabbala bis hin zu modernsten quantenmechanischen Prinzipien.
Wobei unsere Mission heute ja nicht ist, einfach nur philosophisch darüber zu philosophieren, sondern wir wollen das wirklich sezieren.
Exakt. Wir wollen ohne esoterischen Jargon greifbar machen, was das bedeutet. Keine Kalendersprüche, sondern die technische Bauanleitung der Realität. Okay, dröseln wir das mal auf.
Sehr gern.
Wir beginnen direkt mit dem Fundament der Texte, also der radikalsten Behauptung überhaupt. Nämlich, dass es absolut keine objektive Außenwelt gibt.
Ja, und der Schlüsselbegriff, der da in den Schriften immer wieder auftaucht, ist der sogenannte Tetraederspiegel.
Okay, das klingt jetzt erstmal nach Matheunterricht.
Naja, es ist keine abstrakte Poesie, sondern es wird im Text wirklich als eine konkrete, energetische Architektur beschrieben. Ein Tetraeder ist ja die einfachste und stabilste dreidimensionale Form, die es gibt.
Also vier Dreiecke, die einen Raum umschließen, richtig?
Genau. Und der Text besagt halt, dass jeder Mensch im Kern ein reiner, beobachtender Funke ist. Und dieser Funke spannt unbewusst genau dieses dreidimensionale Spiegelkabinett um sich herum auf.
Warte mal, das heißt, alles, was ich erlebe, also mein Büro, die Straßen hier in der Stadt, die Menschen.
Ja, alles. Sogar dein eigener physischer Körper, der in den Texten eigentlich nur als historischer Avatar bezeichnet wird, das ist alles nur eine holographische Projektion.
Krass. Das Licht meines Bewusstseins trifft also auf diese Wände von diesem inneren Tetraeder und wirft das dann nach draußen?
Exakt. Es wirft die ganzen ungelösten Strukturen deiner eigenen Psyche als scheinbar feste Materie nach draußen.
Das bedeutet, die Materie selbst ist eigentlich nur geronnene Psychologie?
Sozusagen, ja.
Was mich in den Dokumenten da besonders fasziniert hat, ist ja die Erklärung, wie wir historisch überhaupt an den Punkt kamen, dieses Spiegelkabinett für eine feste Realität zu halten.
Da geht der Prolog ja wirklich hart ins Gericht.
Und wie? Es gibt da eine scharfe Kritik an den großen Buchreligionen, also Judentum, Christentum, Islam. Der Vorwurf lautet quasi, sie hätten einen lebendigen Quantencode in ein starres moralisches Gefängnis verwandelt.
Mhm. Der Text bezieht sich da ausführlich auf Friedrich Weinreb, einen bekannten Religionsphilosophen.
Genau, und sein Verständnis der Tora. Er sagt, die Tora bestand ursprünglich ausschließlich aus Konsonanten, also keine Vokale, keine Interpunktion.
Was mega spannend ist, weil ein Konsonant physikalisch gesehen eigentlich nur ein Resonanzraum ist. Es ist eine bloße Möglichkeit.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist ja diese Parallele zur modernen Physik.
Absolut. Ein Text, der nur aus Konsonanten besteht, ist im Grunde in einer semantischen Superposition. Jedes Wort trägt zig verschiedene Bedeutungen und Zeitformen gleichzeitig in sich.
Es ist ein multidimensionales Feld aus purem Potenzial, oder?
Genau. Und erst als spätere Gelehrte dann die sogenannte Masora, also diese Vokalpunktierung, eingeführt haben, kollabierte diese Wellenfunktion sozusagen.
Weil sie dann festgelegt haben, okay, dieses Wort wird genauso ausgesprochen und bedeutet exakt das.
Ja, aus der unendlichen Matrix wurde ein fixes Regelwerk mit Sünden und Schuldkomplexen. Die Menschen hatten einfach Angst vor dieser totalen Offenheit.
Und haben sich selbst in ihr Konstrukt eingesperrt.
Genau so beschreibt es der Text. Wenn das Manuskript also Jesus zitiert mit »Werdet wie die Kinder«, dann meint das keine romantische Unschuld.
Sondern?
Es geht um genau diese Rückabwicklung. Ein Kind zu sein bedeutet in dieser Terminologie, den Zustand vor der Fokalpunktierung zu erreichen, vor der Festschreibung des Egos.
Also einfach nur reines Beobachten im Zentrum, ohne den Dingen sofort einen bewertenden Fokal aufzuzwingen.
Exakt.
Das ist eigentlich eine tolle Analogie. Ich habe mir das beim Lesen vorgestellt wie so ein Virtual Reality Spiel.
Guter Vergleich.
Wenn mir das Spiel nicht gefällt, bringt es ja überhaupt nichts, die virtuellen Charaktere im Spiel anzuschreien. Ich muss den Code meiner eigenen VR-Brille ändern.
Ganz genau. Aber da kommt auf Widerstand auf.
Ja, logisch.
Weil wenn mein Gegenüber nur ein Muster meines eigenen Tetraeders ist, warum spüre ich dann diesen echten Schmerz in Konflikten? Das ist die große Frage.
Ich meine, wenn die Welt nicht fest ist, wieso tut sie dann so verdammt weh? Der Text bietet hier ja eine ziemlich harte Pille.
Oh ja, der Text sagt ganz radikal, dass es keine Fehler in der Matrix gibt. Es gibt kein Falsch.
Jede Krise ist eine perfekt zugeschnittene Geometrie meines unbewussten Arbeitsspeichers.
Ja, und das ist genau der Punkt, wo C.G. Jung ins Spiel kommt. Das Ego hasst kognitive Dissonanz.
Okay, das musst du kurz erklären.
Also wenn du eine Eigenschaft in dir trägst, die du selbst komplett ablehnst, sagen wir mal tiefe Aggression oder so ein unbewusstes Gefühl der Wertlosigkeit, dann baut sich in deiner Psyche ein enormer Druck auf. Und um nicht daran zu zerbrechen, lagert dein System diese Energie einfach aus. Es nutzt die Wände deines Tetraeders als Leinwand.
Und zwingt dann andere Avatare in meinem Umfeld, diese Rolle für mich zu spielen.
Buchstäblich, ja. Der Kollege, der dich auf der Arbeit sabotiert, ist die externalisierte Form deiner eigenen unintegrierten Selbstsabotage.
Krass. Und solange ich diesen Schatten bekämpfe, gebe ich der Illusion eigentlich nur noch mehr Energie.
Richtig. Du fütterst das Drama.
Das führt dann zu der vielleicht kontroversesten These in dem gesamten Material.
Du meinst die Sache mit dem Helfen.
Ja, genau. Die Autoren gehen da ja echt weit. Sie behaupten objektiv, dass jede Einmischung in das fremde Tetraeder, selbst mit der allerbesten Absicht, eigentlich ein Systemfehler ist. Ein Glitch.
Das ist wirklich harter Tobak. Sie nehmen da ja das Beispiel der Wunderheilungen von Jesus.
Ja. Anstatt das als spirituellen Höhepunkt zu feiern, sagt das Manuskript, dass diese Taten eigentlich nur innerhalb der Matrix-Diktatur agierten.
Weil die den Glauben verzementiert haben, dass das Außen kaputt ist und repariert werden muss.
Wo Kant? Aber warte mal, bedeutet das jetzt, ich soll einfach nur zusehen? Niemandem mehr helfen? Das klingt total kaltherzig.
Naja, man muss das im Kontext sehen. Es geht den Quellen nicht um Soziopathie oder darum, auf menschlicher Ebene ein Egoist zu sein.
Okay, worum dann?
Es geht um die innere Architektur deiner Handlung. Agierst du aus einem Mangel heraus? Die absolute Formel der Schriften lautet hier, drüber lachen und zurücktreten.
Einfach lachen?
Ja. Aber das Lachen ist hier ein technischer Mechanismus. Es bricht diese neurologische Erstarrung. In dem Moment, wo du über das Drama lachst, erkennst du die Spiegelung überhaupt erst.
Ah, okay. Ich entziehe der Projektion also die emotionale Nahrung.
Exakt. Die Energie, die vorher in den Konflikt geflossen ist, löst sich von der Leinwand und fließt als freies Potenzial zurück in dein eigenes Zentrum. Du wirst zum wertfreien Beobachter.
Das ist in der Theorie ja echt bestechend. Aber wenn mein inneres System nun mal bereits voller Konflikte ist, wie korrigiere ich den verdammten Code?
Gute Frage.
Ich meine, wenn ich die Leinwand nicht anfassen darf, brauche ich ja irgendwelche Werkzeuge für den Projektor, oder?
Und die liefern die Texte auch. Sogar erstaunlich präzise Laborwerkzeuge. Das erste ist die sogenannte aktive Imagination.
Und das ist nicht einfach nur Tagträumen, richtig?
Nein, überhaupt nicht. Passives Tagträumen ist oft nur das Ego, das ein bisschen Wunscherfüllung betreibt. Aktive Imagination erfordert eine fast brutale Ehrlichkeit mit dem Unbewussten.
Der Text skizziert da vier Phasen, wenn ich mich recht erinnere.
Genau. Zuerst taucht ein Bild auf. Vielleicht eine monströse Schattengestalt aus einem Traum.
Okay. Und dann?
In Phase 2 nimmst du Kontakt auf. Aber ganz wichtig, ohne die analytische Funktion deines präfrontalen Kortex. Du begegnest der Gestalt einfach emotional auf Augenhöhe.
Also ich frage nicht psychologisch klug, was bedeutest du für meine Kindheit?
Nein, genau das eben nicht. Und dann kommt Phase 3 und die ist die schwerste. Du musst dich vom Bild verwandeln lassen.
Puh.
Weil das Gehirn ja eigentlich immer die Kontrolle behalten will, oder? Es will das Narrativ steuern.
Exakt.
Aber hier zwingst du dein Gehirn, die kognitive Dissonanz einfach mal auszuhalten. Du lässt die Gestalt autonom agieren, ohne einzugreifen. Du hältst nur den Spannungsraum.
Wahnsinn. Und die vierte Phase?
Das ist das Verankern. Du schreibst es auf oder malst es. Das dient schlichtweg dazu, die Energie nicht verblassen zu lassen und die neuen neuronalen Verknüpfungen in die Motorik zu überführen.
Hier wird es jetzt wirklich interessant.
Warum?
Naja, diese aktive Imagination ist ja der Kampf bei Tageslicht, wo der Verstand eigentlich voll aktiv ist. Aber das Material hat noch einen weitaus eleganteren Hack parat.
Ah, du meinst das hypnagoge Fenster.
Genau. Diese exakt 17 Minuten, bevor wir abends einschlafen.
Das ist neurologisch gesehen der absolute Sweet Spot. Das ist der Moment, in dem das Gehirn von den Beta-Wellen des fokussierten Wachzustands über Alpha in den Theta-Zustand gleitet.
Die Texte nennen die kritische Instanz unseres Verstandes da den Wächter.
Richtig. Dieser Wächter ist unser Filter. Tagsüber wehrt er jede Information ab, die nicht zu unserer bisherigen Identität passt.
Wie so eine Firewall.
Guter Vergleich. Und im Theta-Übergang schaltet sich diese Firewall, dieser Wächter, ab. Stell dir dein Bewusstsein tagsüber wie hartes, erkaltetes Glas vor. Es hat eine feste Form.
Und in diesen 17 Minuten erhitzt sich das Glas.
Ja. Es wird flüssig, viskos und total formbar. Du hast ein winziges Zeitfenster, um die Geometrie dieses Glases völlig neu zu blasen, bevor es im Tiefschlaf wieder abkühlt.
Und am nächsten Morgen dann als harte Realität feststeht.
Ganz genau.
Und was machen wir alle meistens? Wir nehmen dieses flüssige Glas und formen daraus unsere größten Ängste für den nächsten Tag, weil wir im Bett liegen und Sorgen wälzen.
Ja, tragisch eigentlich.
Um das Glas stattdessen bewusst zu formen, fordert der Text ja Suggestion im Präsens, gepaart mit einer starken physischen Animation.
Weil das Unterbewusstsein im Täterzustand nicht debattiert. Es unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und Wahrnehmung.
Das heißt, wenn ich mir nicht nur wünsche, gesund zu sein, sondern diese absolute Erfüllung im Präsens so stark animiere, bis meine Schultern messbar sinken,
dann programmierst du den Tetraederspiegel um. Die Frequenz wird als neue Realität angenommen.
Es gibt da aber diese eine riesige Warnung im Text.
Oh ja, mach das niemals im Zustand totaler geistiger Erschöpfung.
Weil es sonst so ist, als würde man mit nassen Stöcken ein Feuer entfachen wollen. Wenn du keine emotionale Präsenz mehr hast, formst du das Glas nicht, du zerschlägst es nur weiter.
Das führt uns aber zu einem massiven, logischen Problem.
Okay, schieß los.
Wir haben jetzt gelernt, wie wir die Gegenwart hacken und die Zukunft formen. Aber was ist mit dem Glas, das vielleicht schon vor 10 Jahren falsch geblasen wurde?
Ah, die Vergangenheit.
Ja, wir schleppen doch alle alte Traumata, Schuld und tiefsitzende Narben mit uns rum. Wenn wir nur Beobachter sein sollen, wie gehen wir denn mit einer korrumpierten inneren Architektur um?
Das ist der Moment, wo das Material die lineare Zeit komplett dekonstruiert.
Ich finde das einen der faszinierendsten Teile.
Da, absolut. Die Autoren behaupten quasi, dass die horizontale Zeitachse, also gestern, heute, morgen, reine Illusion ist. Alles passiert in einem vertikalen Jetzt.
Die Vergangenheit liegt nicht hinter dir. Sie ist als Frequenzmuster exakt in diesem Moment in deinem Körper gespeichert.
Und wie verändern wir diese Frequenz im Jetzt?
Der Text bedient sich da eines Konzepts aus der Kabbala, Tikkun Olam, die Reparatur der Gefäße.
Die Mythologie besagt ja, dass das göttliche Licht beim Schöpfungsakt zu stark für die Gefäße war und sie zerbrachen.
Genau, und die Splitter fielen mit dem Lichtfunken nach unten. Ein Trauma in deiner Vergangenheit ist laut diesem Modell exakt so ein zerbrochenes Gefäß.
Das heißt, wenn ich die Erinnerung an dieses Trauma im Jetzt aufrufe, aber in dieser Haltung des wertfreien Beobachters bleibe,
ja, ohne die alte Täter-Opfer-Geschichte wieder neu zu erzählen,
dann sammle ich diese Lichtfunken wieder ein.
Richtig. Du entkoppelst die emotionale Ladung von der historischen Erzählung. Neurowissenschaftlich gesehen überschreibst du in Echtzeit die Synapsen. Das Blei der Erinnerung wird zu Gold.
Das gilt laut den Quellen ja sogar für Träume. Wenn nachts ein Albtraum abbricht, ist das Gefäß gebrochen.
Und die Praxis ist dann, morgens im Wachen durch das Nadelöhr der Membran zurückzugehen und den Traum als Tagtraum weiterzuweben.
Der Trick ist aber, dass ich mich weigere, mich wieder mit der Rolle des Traumavatars zu verwechseln. Ich bleibe der Regisseur.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, warum das die größte Ermächtigung überhaupt ist.
Weil ich nicht mehr das Opfer meiner Biografie bin.
Exakt. Solange du an lineare Kausalität glaubst, bist du das Endprodukt von Dingen, die dir zugestoßen sind. Wenn du aber erkennst, dass alles nur Resonanz im gegenwärtigen Tetraeder ist, bist du nicht länger die Wirkung, sondern die Ursache.
Das klingt bisher alles sehr nach reinem Mindset-Training. Aber wir müssen hier unbedingt betonen, dass das extrem physische Auswirkungen auf den Körper hat.
Oh ja. Es ist eine somatische Alchemie. Das Verweben der Bewusstseinsebenen ist körperlich total spürbar.
Das Material beschreibt ja Phänomene wie intensiven Kopfdruck, Schwindel oder plötzliche Erschöpfungswellen.
Was der Text aber nicht als Fehler wertet, sondern als Manifestation eines inneren Vakuums.
Ein Vakuum.
Dein Nervensystem hat jahrzehntelang Energie verbraucht, um alte Konflikte aufrechtzuerhalten. Wenn du das abziehst, entsteht ein Sog. Dein Avatar muss dem Druck des reinen Bewusstseins standhalten.
Und hier schlägt der Text diese brillante Brücke zur Quantenphysik und dem Doppelspaltexperiment.
Wie im Doppelspalt kollabiert das Feld der Möglichkeiten erst durch die Beobachtung zu einer festen Realität.
Und dabei hilft uns biologisch gesehen das RAS, das retikuläre Aktivierungssystem im Gehirn, oder?
Genau. Das RAS ist wie so ein biologischer Türsteher. Es filtert pro Sekunde Millionen von Reizen und löscht alles, was nicht zu deinem Fokus passt.
Wenn ich jetzt durch die aktive Imagination und dieses 17-Minuten-Fenster meinen Fokus von Mangel auf Fülle umschalte,
dann instruierst du deinen Türsteher neu. Dein Gehirn lässt plötzlich Synchronizitäten und Chancen im Außen zu, die vorher einfach herausgefiltert wurden.
Also, was bedeutet das jetzt alles? Was ist das finale Takeaway für das alltägliche Leben des Zuhörers? Wie sieht das Endziel aus?
Das Endziel wird als das Halten des reinen Gefäßes beschrieben, des sogenannten Kli. Damit das Schöpfungslicht aus dem ANSOF, also der Urquelle, ungehindert einfließen kann.
Und wie erreiche ich das im Alltag?
Wahre alchemistische Laborarbeit bedeutet eben nicht, hart an sich zu arbeiten, um Tugenden zu erzwingen. Es geht um die absolute Beendigung der egozentrierten Anstrengung.
Einfach aufhören zu kämpfen.
Ja, es geht um absolute Stille. Du entleerst das Gefäß von allen Meinungen und Narrativen. Du kämpfst nicht länger gegen die Projektionen an der Wand. Aus dieser unbewegten Stille heraus geschieht die Manifestation von selbst.
Weil der Code nicht mehr durch meine Ängste verzerrt wird. Das ist faszinierend. Du bist der Autor, der Projektor und die Leinwand zugleich.
Ganz genau.
Wenn du aufhörst, das Spiegelkabinett im Außen reparieren zu wollen, wenn du das 17-Minuten-Fenster vor dem Schlaf nutzt und dein Gefäß in Stille reinhältst, dann veränderst du das gesamte Universum von innen heraus.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Das Drama bricht zusammen, wenn der Projektor erkennt, dass er das Licht selbst ist.
Wir lassen dich als Zuhörer jetzt mit folgendem ziemlich provokanten Gedanken allein. Wenn alles da draußen, jeder Mensch, jede Herausforderung, nur ein Spiegel deines inneren Tetraeders ist, was bedeutet dann eigentlich das Konzept der Einsamkeit?
Oh, das ist eine starke Frage.
Wenn du abends in absoluter Stille allein mit dir bist, bist du dann in diesem Moment wirklich isoliert oder berührst du in exakt diesem Moment den einzigen Ort, an dem du mit dem gesamten Kosmos verbunden bist?
Gänsehaut.
Denk mal drüber nach. Wir hoffen, dieser Deep Dive hat dir einige krasse Aha-Momente geliefert. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir viel Erfolg beim Entdecken deiner eigenen Gewahrsamkeit.
Bis zum nächsten Mal.